Wir sind ja nicht gehalten, Feste zu feiern, zu beachten. Wir sind ja eingegangen in den großen, wahrhaftigen Sabbat Gottes, in die Ruhe Gottes selbst. Von hier aus aber ist uns alles geschenkt. Alles geschenkt. Sollte er, Gott, unser himmlischer Vater, uns in ihm nicht alles schenken. Sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Erstens alles, sich selbst sogar. Und zweitens alles schenken. Ohne jede Bedingung, sonst ist ein Geschenk kein Geschenk mehr und Gnade wäre nicht mehr Gnade. Dürfen wir, weil heute offiziell Karfreitag gefeiert wird, uns doch in besonderer Weise an das erinnern lassen, im Gedächtnis an die schwersten Tage und Stunden unseres Herrn Jesus Christus. Dürfen uns hineinführen lassen in ein nicht einfaches Thema. Wie stehen die Gottesordnungen, Gegebenheiten, wenn ein Mensch stirbt, dem Leibe nach stirbt? Oder Thema nach dem Tode, dem buchstäblichen körperlichen Tode. Und da haben wir nun in der Person unseres Herrn Jesus das göttliche Modell vor uns. Er wurde in allem in gleicher Weise erfunden wie wir, sogar in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde kommend, doch ohne Sünde, wurde entsprechend in allem in gleicher Weise versucht wie wir, aber wieder in vollkommener Siegesstellung. Er, der von keiner Sünde wusste, er wusste nicht einmal, was Sünde ist. So dreimal heilig ist er, nach Leib, Seele und Geist als Gottes Sohn. Nun Mensch geworden, nach Leib, Seele und Geist, hat Gott uns in seiner Person in Bezug auf diese Frage, wie sind die Dinge nach den Verordnungen, Anordnungen unseres Gottes, dann, wenn ein Mensch stirbt, buchstäblich. Auf diese Frage können wir nicht antworten mit einem Mal auf eine einzige Weise, global, pauschal, sondern da gilt es erstens eine Antwort zu geben, wenn ein Mensch nicht im Glauben steht, wie ist es dann, wenn er stirbt? Wie stehen die Dinge, wenn ein Mensch nun im lebendigen Glauben steht an Jesus Christus? Und dann haben wir noch zu unterscheiden nach Leib, Seele und Geist. Und das ist nun sehr wichtig in dieser komplexen Frage. Zu unterscheiden, was geschieht mit dem Leib des Ungläubigen, was geschieht mit dem Leib des Gläubigen, Was geschieht mit der Seele des Ungläubigen, mit dem Geist des Ungläubigen und mit der Seele des Gläubigen und mit dem Geist des Gläubigen? Und weiter, wie lautet das Gesamtzeugnis des Alten Testamentes? Und zweitens, das Gesamtzeugnis des Neuen Testamentes. Also die Antwort kann nicht einfach mit einem Wort, mit einem Satz gegeben werden, sondern das sind die gebündelten, von Gott in wunderbarer Zusammenstellung, Zusammenfassung, geschenkten Teile eines Menschen. Im Tod nun werden die auseinandergelegt und da gilt es, jedes Einzelne zu beachten, um dann zu einer einigermaßen zuverlässigen, befriedigenden Antwort zu kommen. Erstens, der Mensch ohne Gott, zu denen wir ja alle gehört haben, ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt. Der Mensch ohne Gott, was seinen Leib betrifft, kehrt zum Staube zurück, von dem er genommen ist. 1. Mose 3, Vers 19. Da darf ich gleich in Bezug auf den Menschen, dem Glauben Christi geschenkt ist, beachten, Römer 8, Vers 10, in Bezug auf den Leib ist nach außen, dem äußeren Ergehen, vorerst kein Unterschied zwischen dem Ungläubigen und dem gläubigen Mensch. Da gilt nach Römer 8, Vers 10, der Leib zwar des Gläubigen von uns ist tot, wurde mit Christus gekreuzigt, ist mit Christus am Kreuz gestorben, lesen wir. Alles Römer 6. Wurde mit Christus begraben. Der Leib zwar ist tot, und zwar um der Sünde willen. Der Geist aber, beim Gläubigen, der Geist aber ist Leben, bitte, um der Gerechtigkeit willen. Das heißt, von Gott aus gesehen wäre es gar nicht gerecht, wenn jetzt beim gläubigen Menschen, wenn er stirbt, zwischen ihm und dem ungläubigen Menschen überhaupt kein Unterschied wäre vorher. Das wäre vor Gott ungerecht. Um der Gerechtigkeit willen ist beim gläubigen Menschen nun ein Teil seines Wesens, und zwar das zentrale, innerste Wesen, der Geist, lebendig gemacht. Erste Feststellung. Vergleich. Wir bleiben beim Leib. Zu Staub zurück ins Grab. Dann die Seele vom ungläubigen Menschen. Da haben wir die Zeugnisse in Psalm 30, Vers 3, Psalm 86, Vers 13, Hesekiel 31 an verschiedenen Stellen, nämlich dass die Seele des ungläubigen Menschen oder des Menschen, der Gott nicht kennt, in den Scheol oder in den Hades von Gott verlegt wird, ins Totenreich. Ausnahme haben wir nach Psalm 16, Vers 10, beim Herrn Jesus. Schlagen wir Psalm 16 auf. Neun. Darum freut sich mein Herz. Frohlockt meine Seele. Ist da wohl ein anderes Wort als Psyche oder im hebräischen Nefesh. Aber es handelt sich, darum freut sich mein Herz, und der Geist ist von Gott ins Herz des Menschen gelegt. Der Heilige Geist ist ja bei uns ausgegossen in unsere Herzen und hat, was uns Gläubige betrifft, durch diesen Heiligen Geist unserem Geist das Zeugnis gegeben: Du bist jetzt mein Kind. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Da gibt es so etwas, auch bei uns, ganz genau. Und wer aus Gott gezeugt ist, ist gleichzeitig aus Gott geboren. Denn der hebräische und der griechische Text kennen keinen Unterschied zwischen gezeugt werden und geboren werden. Es ist ein und dasselbe Wort. Die Seele des Ungläubigen im Scheol. Und hier lesen wir: Darum freut sich mein Herz, das ist die Sache des Geistes, frohlockt meine Seele, die Ehre des Menschen. Drittens, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Wunderbares Wort. Gezielt auf, was sagt Petrus bei seiner Pfingstansprache? Lasst mich mit Freimütigkeit, Brüder, zu euch sprechen. Denn nicht David hat das erlebt, was er da schreibt von sich, sondern er hat gezeugt von der Auferstehung, der Lebendigmachung Jesu Christi. Es handelt sich hier um den Vorgang bei dem Musterbild, das Gott uns in der Person Jesu in diesen Fragen geschenkt hat. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Ich darf aber hinzufügen, dass wir auch, was unseren Geist betrifft, unser Herz betrifft, uns allezeit freuen können, sollen, dürfen, vermögen im Herrn, allezeit. Und auch unsere Seele kann frohlocken. Das werden wir noch lernen heute Abend, unsere Seele, zu was unsere Seele begnadet und durch die Gnade Gottes befähigt ist, schon in diesem Leben mitzuwirken am Evangelium Gottes. Ganz gewaltig. Deshalb kann auch unsere Seele frohlocken. Und wenn unser Geist und unsere Seele schon in dieser Freude und dem Frohlocken des Geistes erfunden werden, ja, bleibt da auch noch ein Restchen übrig für unseren Fleischesleib. Dann wird es auch hier still und stiller. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Bitte. Das dürfen wir im Geiste alles aufnehmen und uns freuen und frohlocken. Dann, denn, jetzt komm, meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen. Also, dass die Seele Jesu Christi auch in den Scheol kam, ist klar. Aber dass Gott dafür gesorgt hat, dass der die Gewalt des Scheols innehatte, Satan, diese gottgefüllte, allerheiligste Seele des heiligen Gottes nicht halten konnte, das wusste Gott und wusste auch der Sohn. Als was er seine Seele, zu welchem Zweck er seine Seele ausgeschüttet hat in den Scheol, ausgeschüttet in den Scheol, darf ich gleich sagen, zu nichts Geringerem, wenn man das fast nicht aussprechen, oder noch weniger dann näher darüber nachdenken, die Konsequenzen dann nämlich vollziehen, aber die dürfen wir und sollen wir vollziehen, nämlich, er hat seine Seele nach seinem eigenen Wort, des Menschensohn ist gekommen, seine Seele als Lösegeld Gott zur Verfügung stellen, damit alle Seelen, die dem Tode verfallen sind, und welche Menschenseele ist nicht dem Tod verfallen, welche Seele sündigt, die muss sterben. Ist dem Beherrscher des Scheuls überliefert aus. Jetzt, Antilytron heißt Lösegeld in dem Sinne, dass unser wunderbarer Herr seine Seele, Gott gefüllt, heiligt, 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 als Lösegeld dem zur Verfügung gestellt hat, seine Seele hat aushändigen lassen in die Gewalt dessen, der die Gewalt des Todes innehatte. Unter welcher Abmachung, ich weiß, was ich sage, wenn das geschieht und das vollzogen worden ist, dass die Seele des Heiligen Gottes in die Gewalt seines Gegners gekommen ist, dann sind alle, dann hat er geschworen, der Gegner, dann sind alle Seelen, die bis jetzt in meiner Gewalt waren, frei. So sagt die Schrift. Halleluja. Endlich einer. Wenn ich nicht. Ich weiß, ich habe viel gesagt, aber es reicht noch lange nicht an das heran, um was es in Wirklichkeit ging und geht. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sei. Das hat sein Geist erkannt in Bezug auf seine Seele und in Bezug auf seinen Leib. Dass sein Leib trotz der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde die Verwesung nicht sehen kann, sehen wird. Wir sind aber immer noch bei der Betrachtung des Menschen ohne Gott. Ist aber gut, dass wir ständig das wunderbare zusätzliche Geschenk für uns Gläubigen gegenüber der hoffnungslosen Situation von Ungläubigen kennenlernen dürfen. Und dann uns freuen können, frohlocken können und sogar dem Fleische nach auch ein Angeld der Ruhe Gottes erleben können. Dieses gewaltige Wort da in Psalm 16, Vers 10, auf das kommen wir noch zurück. Der Geist des ungläubigen Menschen kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Prediger 12, Vers 7. Denn der Geist des Menschen, schöpfungsmäßig aus der Hand Gottes hervorgegangen, lesen wir bei Salomo, war eine Leuchte des Herrn, zu durchforschen fähig, zu durchforschen alle Kammern des Leibes. Nicht? Wir lesen ja vom Heiligen Geist. Kann der alle Dinge erforschen, der Heilige Geist? Hat er ist uns ja gegeben. Und sogar, nachdem er uns gegeben ist, kann er nicht anders in uns, durch uns, alle Dinge zu erforschen. Sogar, was noch? Die Tiefen Gottes, die Tiefen der Gottheit. Da macht dieser Geist nicht halt. Also jetzt verstehen wir, schöpfungsmäßig war der Geist Adams fähig, alle Dinge zu durchforschen, soweit es nun Adam als Ebenbild Gottes möglich war, also als Abbild Gottes möglich war. Was ist jetzt aber geschehen mit dem Geist Adams, nachdem er sich durch das Hören auf die Lüge und die Lüge in sich aufnahm? Was ist da geschehen? Da hat Adam das Verbindungskabel zwischen dem Geiste Gottes und dem Geiste Adams, seines eigenen Geistes, abgeschnitten. Kontakt unterbrochen. So. Jetzt hatten Adam und die ersten Menschen immer noch eine gewaltige Reserve von Geist. Aber da sie keinen Zufluss mehr von Gott hatten, geschah nur noch was? genau wie eine vollgeladene Batterie im Moment des Falles, ne? Nur noch was tun kann, sich ständig verausgaben und wird immer an Kraftreserve weniger, immer weniger. Und nun sagt die Schrift, das finden wir in Jesaja 42,3, ein Wort kennen wir, dass Gott in seiner Schöpfertreue als Gott sich jedem Geschöpf gegenüber in keiner Weise als Schöpfer verleugnen kann. Ist das nicht wunderbar, das zur Kenntnis nehmen zu dürfen? Gott kann von keinem sagen, dies habe ich nicht geschaffen. Deshalb will ich nichts von dir wissen. Nicht sich nicht verleugnen kann, als Schöpfer jedem Geschöpf gegenüber. Hört er das Schreien der jungen schwarzen Raben? Kümmert der Gerechte sich um sein Vieh? Ne? Und so weiter und so weiter. Wo wohnt er? Im oberen Heiligtum droben, wo wir zu Hause sind, und dann aber auch noch wo? Bei dem, der zerschlagenen Geistes und zerbrochenen Herzens ist. Ein Trümmerhaufen von Mensch. Da wohnt er auch. Haben wir einen wunderbaren Gott? Und jetzt? Das geknickte Rohr wird er nicht ganz zerbrechen. Und zweitens, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Also Christbaumkerzchen, da ist nur noch der Docht, der gerade noch glimmt. Er erlischt im nächsten Augenblick. Was ist das jetzt? Das ist das göttliche Bild für den Rest von menschlichem Geist, den Gott in jeden Menschen hineingegeben hat, in Adam schon. Das heißt, das Restchen von Geist, den Gott dem ersten Menschen und durch ihn allen kommenden Menschen gegeben hat, kann unser Gott in seiner Schöpfertreue nicht zusehen, noch das letzte Restchen von Geist von sich selber, was da übrig geblieben ist, noch ganz auslöschen zu lassen. An der Stelle ist die Rede, die ich genannt habe, in Jesaja 42,3, und die ist so schön, die schlagen wir auf. 42. Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Das ist das eine Wort vom glimmenden Docht. Jetzt Jesaja 61, Vers 3. Das ist die wunderbare Stelle. Von Vers 1 an, der Geist des Herrn Jehovas ist auf mir, weil Jehova mich gesalbt hat. Und da kommt eine siebenfältige Ausführungsweise, die der Geist nun vollzieht. Zerbrochene Herzen zu verbinden, Öffnung des Kerkers, den Gebundenen und so weiter. Und dann haben wir in Vers 2, auszurufen das Jahr der Annehmung Jehovas und, warum lese ich nicht weiter? Und, ja, wer jetzt lachen kann, der darf lachen. Die Stelle, die Jesus in der Synagoge vorlas, trotzdem es im Text hier mit einem Und weitergeht, hörte er auf zu lesen, macht die Rolle zu, und sagt, bis heute sind diese Worte vor euren Augen erfüllt. Bis heute, diese Worte. Ja, wie geht's denn weiter mit dem Und? Und den Tag der Rache ist ja schon hinter uns. Aber wer weiß, wie nahe vor uns? Unseres Gottes. Und siebtens, zu trösten alle Trauernden. Ist das auch schon hinter uns? Aber zum Glück ist hier das siebte, hier auch das letzte. Zu trösten alle Trauernden. Das ist die letzte Funktion des Heiligen Geistes. Und jetzt? Um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl, Hülle des Geistes statt Trauer, ein Ruhmesgewand, und jetzt statt eines verglimmenden Geistes. So heißt es im Hebräischen. Genau das Wort glimmender, verglimmender dort, statt eines verglimmenden Geistes. Also das Restchen von Geist, das auch jedem ungläubigen Menschen, der hier in die Welt geboren wird, von Gott bewahrt wird, nie auslöschen kann. Um der Treue Gottes als der Schöpfer willen. Und jetzt dürfen wir weiterfahren. Was geschieht jetzt bei uns? Aufgrund von Golgatha und Auferstehung ist der Geist Jesu Christi, des Sohnes Gottes, zu einer ganz neuen, vorher auch für ihn unmöglichen Funktion gekommen. Gewaltig nämlich. Da wurde er durch Tod und Auferstehung, wurde sein Geist zu einem lebendig machenden Geist. Das heißt, ein Geist, der aus dem Tode Leben zeugen kann. Das kommt, war auch für Gott vor Golgatha und Auferstehung nicht möglich. Und dem Gesetz sowieso nicht möglich. Aber das dem Gesetz Unmögliche, hat Gott das möglich gemacht? Jawohl. Und jetzt dürfen wir in anbetender Weise erkennen, als der Heilige Geist meinem Geist Zeugnis gab, du bist jetzt mein Kind, mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, geboren. Da hat der Heilige Geist bei mir wo gezündet? Bei meinem glimmenden Töchtlein. Aha. Also weshalb lässt Gott den Geist nie auslöschen? Auch bei jedem Menschen nicht. Haben wir Frommen nicht die irgendwie zirkulierende Rede prompt verworfen, wenn gesagt wird, vielleicht von der Welt her oder von einem Frommen gleichgültig, in jedem Menschen ist noch ein guter Kern. Das haben wir Fromme alles unter den Tisch gewischt. Ja, jetzt wissen wir, nicht nur ein guter Kern, sondern ein Restchen von dem Geist, den Gott dem Menschen in ihrer Gesamtheit geschenkt hat. Der glimmende Doch. Liebe Geschwister, ich empfehle hier diese wunderbare Sicht doch von Herzen anzunehmen. Aufzunehmen. Der glimmende Docht, der Rest von Geist, den der Herr nicht auslöschen lassen kann, um seiner Treue als Schöpfer willen. Schon. Und ist Angeld Sicherung wofür? Das nach Golgatha und Auferstehung und Himmelfahrt und Verherrlichung. Dieser jetzt, der Geist Jesu Christi, der jetzt zu einem lebendig machenden Geist geworden ist, der aus dem Tod heraus Leben zeugen kann und aus der Finsternis heraus das Licht leuchten kann und jeden Fluch, wie er ist, nicht auf die Seite stellt und anstelle des Fluches Segen setzt, sondern den Fluch benutzt und den Fluch, wie er da steht, in Segen verwandelt, ohne einen Buchstaben zu verändern. Ja, aber so etwas vermag unser Gott. Und so etwas vermag dieser Geist, der uns gegeben ist, solchen Unfähigen von Haus aus wie wir, und davon einer steht, zu offenbaren. Durch diesen Geist. Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verglimmenden Geistes, damit sie genannt werden Terebinthen der Gerechtigkeit, eine Pflanzung Jehovas zu seiner Verherrlichung. So etwas. Wo steht das? Das steht nicht im Neuen Testament. Solche herrlichen Dinge können nur im Alten Testament stehen. Ah, beim guten alten Wein, der ist noch besser als der neue, nicht? Der Neue ist explosiv und da heißt vorsichtig sein, nicht? Sagt der Herr Jesus, ja nicht in alte und geflickte Schläuche. Und dann sagt er, wer aber vorher alten Wein genossen hat, heißt altes Testament hat lieben gelernt, nicht? Der sagt, der alte Wein ist noch milder, der ist noch besser. Wer ist unter uns Weinkenner? Ich auch nicht. Ja. Aber ich freue mich, dass unser Herr bezeugen konnte, ich bin nicht nur der wahre Weinstock, sondern ich bin der wahrhaftige Weinstock. Der einzig wesenhafte Weinstock. Ja, worin besteht dann das Gewächs des wahrhaftigen Weinstocks? Der Saft des wahrhaftigen Weinstocks? Das ist sein Blut. Und sein Blut ist seine Seele. Seine Seele. Der Geist des ungläubigen Menschen kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Aber jetzt haben wir die nähere Bezeichnung, Erklärung nämlich, nur als glimmender Durch bei ungläubigen Menschen. Da ist Gott so treu, dass er den nicht irgendwo auch noch im Scheol platziert, oder, haben wir gelernt, er ist der Platzeur, nicht, ne? Sondern nicht anders kann, als das restliche Geist von jedem Menschen wo in Sicherheit bringen. Bei sich selbst. Bei sich selbst. Können wir vielleicht doch aufgrund solcher wunderbaren Gegebenheiten und Wahrheiten, die wir durch diesen Geist schauen und erkennen können, unserem Gott von jetzt ab vielleicht besser und von Herzen auch dann danken, wenn wir Erlebnisse zugeteilt bekommen haben, die uns Schmerzen bereiten, die wir vielleicht gar nicht verstehen können. Aber wenn wir diese Dinge wissen, also unser dahingesiechter, verloren gegangener Enkel, ist da jämmerlich umgekommen und so weiter. Ich sage es nur einen bestimmten Fall, nenne ich nicht. Zu wissen, sein glimmender Docht ist nicht irgendwo, schwebt in der Gegend herum, sondern ruht in der Liebe dessen, der ihn geschaffen hat. Der glimmende Docht. Ungläubiger Mensch, Prediger 12, Vers 7, das Wort. Und jetzt haben wir den Leib und die Seele und den Geist des ungläubigen Menschen etwas kennengelernt, wenn er stirbt. Das Letztere ist wunderbar. Der gläubige Mensch sein Leib ist durch die Gnade Gottes unser Leib. Und dem wir gehört haben in Römer 8, der Leib zwar ist tot um der Sünde willen, da fliegt Gott also gar nichts dran herum, bitte. Denn der ist endgültig abgeschrieben. Was haben wir gehört? Nicht nur mit Christus gekreuzigt, wo er hingehört, der alte äußere Mensch, mit Christus am Kreuz gestorben und mit ihm begraben worden, hat Gott mit dem endgültig abgerechnet. Ist gut, wenn wir das auch nachvollziehen in unserer Glaubenshaltung Gott gegenüber. Ist abgerechnet. So. Aber weil jetzt der Heilige Geist da hinein, in diese Hütte, in diesen äußeren Menschen noch hineingegossen worden ist, sogar ein heiliger Gottessame durch den Heiligen Geist hineingezeugt worden ist, mitten in den Alten. Dadurch wurde jetzt unsere Hütte zu einer Hütte Gottes unter den Menschen, anders ausgedrückt, was die Tempelgebäude betrifft. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber ein Tempel des Heiligen Geistes sind? Wunderbar, aber noch wunderbar. Einige Verse vorher schreibt Paulus, und das habe ich erst vor etwa 2-3 Jahren gemerkt, bewusst. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber jetzt schon Glieder Christi sind? Glieder Christi sind. Nicht? Eines wusste ich, also in der Herrlichkeit werden wir alle Glieder am verherrlichten Leib des Christus sein. So, das ist mir. Aber dass sogar jetzt unsere Leiber schon durch die Rechtsgegebenheit, die Gott aufgrund von Golgatha, Tod und Auferstehung geschaffen hat, dass die Rechtslage so lautet, dass schon unsere Leiber vollkommen Glieder Christi geworden sind. Dann wissen wir, wenn ein Glied leidet, was ist dann? Dann leiden wohl alle Glieder mit, nur das Haupt nicht. Ja, bitte. Ihr habt gemerkt, was ich sage, was ich betonen will. Ne? Genau das Gegenteil.
Ah, ja, darf bitte. Ich dazu was sagen?
Jederzeit.
Das ist nämlich ein überraschendes Wort, und wir hörten das gerade von Bruder Mohl, dass er das auch erst vor einigen Jahren sozusagen neu entdeckt hat. Und dazu darf ich mal etwas Paralleles sagen. Wolfgang Juger arbeitet ja mit an Gnade und Herrlichkeit, und er schickt ja manchmal auch Gedichte. Und das ist nun schon länger her, vielleicht über 10 Jahre, da schickte er auch ein Gedicht, und ich sehe das durch. Ein Redakteur muss alles kritisch durchsehen, was auf seinen Tisch kommt, ob man sowas veröffentlichen darf, ob das vielleicht auch biblisch ist. Und in einem Gedicht hatte Wolfgang Juge geschrieben: Mein Leib ist deines Leibes lieb. Sprich durch. Dem Herrn sei Dank, eine Kritik an der eigenen Kritik. Und da habe ich nochmal die Nase in die Bibel gesteckt. Dann habe ich 1. Korinther 6 steht wohl aufgeschlagen und habe gesehen, der Mann hat recht. Habe ich meinen Strich wieder durch, wieder ausgelöscht.
Ja. Wunderbar. Also, danke, ich glaube, jetzt kann das keiner von uns mehr, hat keiner von uns mehr eine Entschuldigung. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich ganz anders benommen, nicht wahr? Kann sich keiner mehr jetzt drum drücken. Also ganz wunderbar, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? So, warum habe ich wirklich gesagt, nur das Haupt leidet nicht, wenn ein Glied leidet? Ha, weil ja das Haupt zentral mehr leidet als alle Glieder zusammen. Bewusst nicht. So. Da wir nun Glieder, unsere Leiber, schon Glieder Christi sind, verstehen wir jetzt den Paulus, ich hoffe hundertprozentig, wenn er sagt, was ich im Fleische leide, bedeutet was?
Leide ich für den Christus.
Erstatte ich, ergänze ich, was noch mangelt an den Leiden des Christus in Bezug auf seinen Leib. Bitte. Wenn unsere Leiber schon Glieder Christi sind, und so ist es, dann ist ja alles, was ein Menschenkind, das Glied am Leib des Christus jetzt ist, sind ja Leiden des Christus. Bitte. Der Glieder am Leib des Christus leidet dann das Haupt mit. Ja, bitte. Alle Glieder, das stimmt weniger bei uns. Ne? Aber das Haupt, leider muss ich sagen. Ne? Wir hören von einem Bruder, der sehr schwer geprüft wird, nicht wahr? Wir beten vielleicht flüchtig für ihn, und Herr, erbarme dich seiner doch vielleicht schnell. Aber das Ausharren in der Fürbitte fehlt in der Regel. Ne? Der gläubige Mensch, der Leib, wird ins Grab gelegt, vollzogen wie der Leib Jesu Christi. Ich füge hinzu, vorerst einmal grundsätzlich, was den Leib des Gläubigen betrifft, bis zur Durchführung der Entrückung, der Leib. Jetzt kommt die Seele des Gläubigen. Und da gilt es jetzt, Zusammenhänge zu erkennen, zu sehen, zu verstehen, die ich, solange ich noch selber Schüler war, während Jahrzehnten von teuren älteren Brüdern und Lehrern, anders gesehen habe, als ich sie heute sehe. Und ich darf die Dinge nur so bezeugen, wie ich sie heute sehe. Und ich weiß, der Herr schenkt für uns alle ein offenes Ohr des Herzens und die Begierde, die heilige Begierde, diese Zusammenhänge wirklich so sehen zu können, wie Gott sie sieht. Auf das kommt es ja an. Der Leib des Gläubigen (1. Korinther 12, Vers 22) kann kein Glied zum anderen sagen, ich bedarf euer nicht, sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. So, gibt es in unserer Mitte auch Glieder, die wir Starken so als schwächer zu beurteilen pflegen? Gibt es sowas? Was sagt hier der Heilige Geist mit den schwächeren Gliedern? Ja, gerade die sind nötig, nicht? Sagen wir mal, wir drei Starken davon, wir sind gar nicht so nötig, hast du das schon gemerkt?
Ich bin lieber schwach.
Du? Ja. Du bist schlau, das muss ich sagen. Also, weiter, ich noch nicht, das fängt erst an. Schwächer zu sein scheinen, die sind notwendig. Und die uns die Unehrbareren des Leibes zu sein dünken, diese umgeben wir mit reichlicher Ehre. Ja, was will Paulus mit dem sagen? Das macht unser Gott erst recht so. Und deutet nicht darauf hin, sieh mal den Unehrbaren da, unter den Frommen da, nicht? So machen wir es. Und was macht der Geist? Hüllt den ein in so wunderbare Ehrbarkeit. Ja, in Christo Jesu. Drittens, und unsere nicht anständigen, sagen wir es deutlich, unanständigen Glieder, gibt es auch solche, haben desto reichlichere Wohlanständigkeit.
Bitte Kassette wenden.
Drittens, und unsere nicht anständigen, sagen wir es deutlich, unanständigen Glieder, gibt es auch solche, haben desto reichlichere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichlichere Ehre gegeben hat. Liebe Geschwister, machen wir uns auf allerhand gefasst, wann? Vor dem Richterstuhl Christi. Ja, da können wir was erleben. Dass sogar unsere frommen Gedanken gar nicht immer seine Gedanken, die Gedanken seines Herzens sind. Ich habe sorgfältig zurückhaltend gesagt, Gar nicht immer. Gar nicht immer. Indem er dem Mangelhafteren reichlichere Ehre gegeben hat, auf dass keine Spaltung in dem Leibe sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben möchten und so weiter. Und nun? 1. Korinther 15, 35. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leibe kommen sie? Tor, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Es sei von Weizen oder von einem anderen der Samen. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat. Und einem jeden der Samen seinen eigenen Leib. So. Was heißt das? Ich stelle die Frage an den Apostel Paulus. Wie werden die Toten auferweckt? Wie geht das zu, Paulus? Und mit was für einem Leib kommen sie? Jetzt sagt Paulus, komm zu mir, du Tor. Was? Ich hab's doch gut gemeint, Paulus. Ich hab's doch gut gemeint. Darf ich nicht mehr so fragen? Antwort: Schon was du säst, wird nicht lebendiges sterben. Denn. Aha. Wir wären mehr als zufrieden, wenn unser Leib dem Tod der Erde übergeben ist, also erstorben ist, ja. Wenn da an dieser Stelle ein Leib in Erscheinung treten würde durch die Auferstehung, in neuer, verbesserter Auflage, wären wir zufrieden. Mehr als zufrieden. Und was sagt Paulus? Du säst ja nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Das heißt, das, was wir an unserer Leiblichkeit nun an uns tragen, ins Grab gelegt wird, ein nacktes Korn, das in seinem Gesamtbestand nach dem Material aufgelöst wird. Aber da drin ist ein Keimling. Und bei uns heißt dieser Keimling wie? Der heilige Same, Christus in euch. Christus ist der Same. Ein heiliger Gottessame, durch die den Vollzug der Zeugung durch den Heiligen Geist. Und in diesem heiligen Gottessamen, den Gott da hineingezeugt hat, ist ein ganz neuer Arthur Muhl von Gott hineingelegt, nach Leib, Seele und Geist. Der Alte aufgelöst. Und jetzt? Jetzt kommt die Torheit der Vorstellung. Nicht kommt jetzt, wenn das Weizenkorn erstorben ist, nachher wieder ein Weizenkorn hervor, siebenmal schöner als das Weizenkorn, das ich gesät habe. Sondern, was kommt hervor? Eine ganz neue Gestalt. Eine ganz neue Gestalt, die erst als solche dann wachsend und fruchtbringend blüht, zur Blüte und zum Fruchtbringen und zur Vermehrung gebracht werden kann. Das möchten wir beachten, das was die Auferstehung des Leibes betrifft, also gar nicht so eine einfache, uns vollständig befriedigende Maßnahme Gottes vorliegt, sondern etwas ganz, ganz überragend Gewaltiges. Dann weiter denken wir an, wir sind noch beim Leib, nehmen wir eine Stelle in zuerst 2. Korinther 5, wir wissen schon, was da steht. Unser Leib wird da als Hütte bezeichnet, 2. Korinther 5. Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, wir einen Bau aus Gott haben, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, ein äonisches in den Himmel. Was heißt jetzt dieser Ausdruck? Ein Haus nicht mit Händen gemacht. Das heißt, ein Haus aus Gott, welches kein Bestandteil dieser gegenwärtigen Schöpfung ist. Ein Haus, welches auch nicht mit Händen Gottes gemacht ist. Denn die Leiblichkeit von Engeln, Geistleiblichkeit von Engeln und Leiblichkeit von Menschen sind alles ein Werk der Hände Gottes. Wir sind alle mit Händen gemacht. Christus ging ein in ein Heiligtum, welches nicht mit Händen gemacht ist. Das heißt, fährt der Schreiber weiter, ein Heiligtum, das nicht von dieser Schöpfung ist, die mit Händen Gottes geschaffen ist, sondern ein Heiligtum, das in der Unendlichkeit Gottes selbst wächst, vorhanden ist, in der Unendlichkeit Gottes. Das heißt, nicht mit Händen gemacht. Stellen wir uns vor, wenn diese Hütte abgebrochen wird, wenn diese Hütte zerstört wird, haben wir von Gott ein Haus in den Himmel, nicht aus Gott, bitte, aus Gott heraus, nicht mit Händen gemacht, das heißt gar nicht von dieser Schöpfung ist, sondern schon ein Bestandteil der neuen Schöpfung Gottes ist, nicht von dieser Schöpfung ist. Fährt er weiter? Denn in diesem Haus, Hütte, freilich seufzen wir und sehnen mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden. Entrückung. So wir anders, wenn wir auch bekleidet sind, nicht nackt erfunden werden. Denn wir freilich, die in der Hütte sind noch, seufzen beschwert, wiewohl wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, fähig gemacht hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. So sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, dass während einheimisch in dem Leibe, also wie wir jetzt alle noch, wir von dem Herrn ausheimisch sind. Also das heißt, beides geht nicht gleichzeitig. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber gutes Mutes und möchten lieber ausheimisch von dem Leibe und einheimisch beim Herrn sein. Ein gläubiger Mensch, den Leib abgelegt, ins Grab gelegt, hat ein Haus im Herrn. Deshalb beeifern wir uns auch, Achtung jetzt, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Ah. Ich kann ja nur wann ihm wohlgefällig sein, wenn noch etwas von mir da ist. Nicht? Wenn nichts mehr da wäre, dann wäre von Wohlgefallen auch nichts mehr die Rede. Nicht? So oder so leben und weben wir ihm mit ihm im Geiste. Ja, bitte schön.
Darf ich noch kurz was unterstreichen zu dem Anfang von 2. Korinther 5? Paulus stellt in so feiner Weise gegenüber alter Leib, neuer Leib. Und in ähnlicher Weise haben wir es gerade gehört in 1. Korinther 15, da hat Paulus gesagt, du säst ja nicht das, was kommt, sondern das, was kommt, überragt das, was du säst, so wie eine volle Pflanze ein kleines Korn überragt. Und diese Gegenüberstellung haben wir auch 2. Korinther 5 am Anfang, und da habe ich mich immer gefreut über die beiden Begriffe, Hütte, wörtlich Zelt, und das andere heißt ein Bau von Gott. Wir können aber auch sagen, ein Prachtbau. Gebäude, denn da steht das griechische Wort Oikodome, was auch gebraucht wird, Matthäus 24.
Aufgrund solcher wunderbaren besser und von Herzen auch dann danken, wenn wir Erlebnisse zugeteilt bekommen haben, die uns Schmerzen bereiten, die wir vielleicht gar nicht verstehen können. Aber wenn wir diese Dinge wissen, also unser dahingesiechter, verloren gegangener Enkel ist da jämmerlich umgekommen und so weiter. Ich sage es nur einen bestimmten Fall, nenne ich nicht. Zu wissen, sein glimmender Docht ist nicht irgendwo, schwebt in der Gegend herum, sondern ruht in der Liebe dessen, der ihn geschaffen hat. Der glimmende Docht. Ungläubiger Mensch, Prediger 12, Vers 7, das Wort. Und jetzt haben wir den Leib und die Seele und den Geist des ungläubigen Menschen etwas kennengelernt, wenn er stirbt. Das Letztere ist wunderbar. Der gläubige Mensch sein Leib ist durch die Gnade Gottes unser Leib, von dem wir gehört haben in Römer 8, der Leib zwar ist tot um der Sünde willen, da fliegt Gott also gar nichts dran herum, bitte. Denn der ist endgültig abgeschrieben. Was haben wir gehört? Nicht nur mit Christus gekreuzigt, wo er hingehört, der alte äußere Mensch, mit Christus am Kreuz gestorben und mit ihm begraben worden, hat Gott mit dem endgültig abgerechnet. Ist gut, wenn wir das auch nachvollziehen in unserer Glaubenshaltung Gott gegenüber. Ist abgerechnet. So. Aber weil jetzt der Heilige Geist da hinein in diese Hütte, in diesen äußeren Menschen noch hineingegossen worden ist, sogar ein heiliger Gottessame durch den Heiligen Geist hineingezeugt worden ist, mitten in den Alten, dadurch wurde jetzt unsere Hütte zu einer Hütte Gottes unter den Menschen. Anders ausgedrückt, was die Tempelgebäude betrifft, wisset ihr nicht, dass eure Leiber ein Tempel des Heiligen Geistes sind? Wunderbar, aber noch wunderbar. Einige Verse vorher schreibt Paulus, und das habe ich erst vor etwa 2-3 Jahren gemerkt, bewusst, wisset ihr nicht, dass eure Leiber jetzt schon Glieder Christi sind? Glieder Christi sind. Nicht? Eines wusste ich, also in der Herrlichkeit werden wir alle Glieder am verherrlichten Leib des Christus sein. So, das wissen wir. Aber dass sogar jetzt unsere Leiber schon durch die Rechtsgegebenheit, die Gott aufgrund von Golgatha, Tod und Auferstehung geschaffen hat, dass die Rechtslage so lautet, dass schon unsere Leiber vollkommen Glieder Christi geworden sind. Dann wissen wir, wenn ein Glied leidet, was ist dann? Dann leiden wohl alle Glieder mit, nur das Haupt nicht. Ja, bitte. Ihr habt gemerkt, was ich sage, was ich betonen will. Ne? Genau das Gegenteil.
Ah, ja, darf ich dazu was sagen?
Jederzeit.
Das ist nämlich ein überraschendes Wort und wir hörten das gerade von Bruder Mohl, dass er das auch erst vor einigen Jahren sozusagen neu entdeckt hat. Und dazu darf ich mal etwas Paralleles sagen. Wolfgang Juge arbeitet ja mit an Gnade und Herrlichkeit und er schickt ja manchmal auch Gedichte. Und das ist nun schon länger her, vielleicht über 10 Jahre, da schickte er auch ein Gedicht und ich sehe das durch. Ein Redakteur muss alles kritisch durchsehen, was auf seinen Tisch kommt, ob man sowas veröffentlichen darf, ob das vielleicht auch biblisch ist. Und in einem Gedicht hatte Wolfgang Juge geschrieben, mein Leib ist seines Leibes Glied. Strich durch.
Aha.
nach dem Herrn sei Dank, eine Kritik an der eigenen Kritik. Und dann habe ich nochmal die Nase in die Bibel gesteckt. Und dann habe ich 1. Korinther 6 stets wohl aufgeschlagen und habe gesehen, der Mann hat recht. Dann habe ich meinen Strich wieder ausgelöscht.
Aha. Wunderbar. Also, danke, ich glaube, jetzt kann das keiner von uns mehr, hat keiner von uns mehr eine Entschuldigung. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich ganz anders benommen, nicht wahr? Kann sich keiner mehr jetzt drum drücken. Ja. Also ganz wunderbar. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? So, warum habe ich spöttisch gesagt, nur das Haupt leidet nicht, wenn ein Glied leidet? Ja. Weil ja das Haupt zentral mehr leidet als alle Glieder zusammen. Bewusst nicht. So. Da wir nun Glieder, unsere Leiber, schon Glieder Christi sind, verstehen wir jetzt den Paulus, ich hoffe hundertprozentig, wenn er sagt, was ich im Fleische leide, bedeutet was? Erstatte ich, ergänze ich, was noch mangelt an den Leiden des Christus in Bezug auf seinen Leib. Bitte. Wenn unsere Leiber schon Glieder Christi sind, und so ist es, dann ist ja alles, was ein Menschenkind, das Glied am Leib des Christus jetzt ist, sind ja Leiden des Christus. Bitte. Der Glieder am Leib des Christus, leidet dann das Haupt mit? Ja, bitte. Alle Glieder, das stimmt weniger bei uns. Ne? Aber das Haupt, leider muss ich sagen. Ne? Wir hören von einem Bruder, der sehr schwer geprüft wird, nicht wahr? Wir beten vielleicht flüchtig für ihn und Herr, erbarme dich seiner, doch vielleicht schnell. Aber das Ausharren in der Fürbitte fehlt in der Regel. Ja. So. Der gläubige Mensch, der Leib, wird ins Grab gelegt, vollzogen wie der Leib Jesu Christi. Ich füge hinzu, vorerst einmal grundsätzlich, was den Leib des Gläubigen betrifft, bis zur Durchführung der Entrückung, der Leib. Jetzt kommt die Seele des Gläubigen. Und da gilt es jetzt, Zusammenhänge zu erkennen, zu sehen, zu verstehen, die ich, solange ich noch selber Schüler war, während Jahrzehnten von teuren älteren Brüdern und Lehrern, anders gesehen habe, als ich sie heute sehe. Und ich darf die Dinge nur so bezeugen, wie ich sie heute sehe. Und ich weiß, der Herr schenkt für uns alle ein offenes Ohr des Herzens und die Begierde, die heilige Begierde, diese Zusammenhänge wirklich so sehen zu können, wie Gott sie sieht. Auf das kommt es ja an. Der Leib des Gläubigen Vers 22 kann kein Glied zum anderen sagen, ich bedarf euer nicht, sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. So, gibt es in unserer Mitte auch Glieder, die wir starken so als schwächer zu beurteilen, pflegen. Gibt es sowas? Was sagt hier der Heilige Geist mit den schwächeren Gliedern? Ja, gerade die sind nötig. Nicht? Sagen wir mal, wir drei Starken davon, wir sind gar nicht so nötig, hast du das schon gemerkt?
Ich bin lieber schwach.
Du? Ja. Du bist schlau, das muss ich sagen. Also, weiter, noch nicht, das fängt erst an. Schwächer zu sein scheinen, die sind notwendig. Und die uns die Unehrbareren des Leibes zu sein dünken, diese umgeben wir mit reichlicher Ehre. Ja, was will Paulus mit dem sagen? Das macht unser Gott erst recht so. Und deutet nicht darauf hin, sieh mal den Unehrbaren da, unter den Frommen da, nicht? So machen wir es. Und was macht der Geist? Hüllt den ein in so wunderbare Ehrbarkeit. Ja, in Christo Jesu. Drittens, und unsere nicht anständigen, sagen wir es deutlich, unanständigen Glieder, gibt es auch solche, haben desto reichlichere Wohlanständigkeit.
Bitte Kassette wenden.
Drittens, und unsere nicht anständigen, sagen wir es deutlich, unanständigen Glieder, gibt es auch solche, haben desto reichlichere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichlichere Ehre gegeben hat. Liebe Geschwister, machen wir uns auf allerhand gefasst, wann? Vor dem Richterstuhl Christi. Ja, da können wir was erleben. Dass sogar unsere frommen Gedanken gar nicht immer seine Gedanken, die Gedanken seines Herzens sind. Ich habe sorgfältig zurückhaltend gesagt, gar nicht immer. Gar nicht immer. Indem er dem Mangelhafteren reichlichere Ehre gegeben hat, auf dass keine Spaltung in dem Leibe sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben möchten und so weiter. Und nun? 1. Korinther 15, 35. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leibe kommen sie? Tor, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Es sei von Weizen oder von einem anderen der Samen. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat. Und einem jeden der Samen seinen eigenen Leib. So. Was heißt das? Ich stelle die Frage an den Apostel Paulus. Wie werden die Toten auferweckt? Wie geht das zu, Paulus? Und mit was für einem Leib kommen sie? Jetzt sagt Paulus, komm zu mir, du Tor. Was? Ich hab's doch gut gemeint, Paulus. Darf ich nicht mehr so fragen? Antwort: Schon was du säst, wird nicht lebendiges sterben. Aha. Wir wären mehr als zufrieden, wenn unser Leib dem Tod der Erde übergeben ist, also erstorben ist. Ja. Wenn da an dieser Stelle ein Leib in Erscheinung treten würde durch die Auferstehung, in neuer, verbesserter Auflage, wären wir zufrieden. Mehr als zufrieden. Und was sagt Paulus? Du säst ja nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Das heißt, das, was wir an unserer Leiblichkeit nun an uns tragen, ins Grab gelegt wird, ein nacktes Korn, das in seinem Gesamtbestand nach dem Material aufgelöst wird. Aber da drin ist ein Keimling. Und bei uns heißt dieser Keimling wie? Der heilige Same, Christus in euch. Christus ist der Same. Ein heiliger Gottessame, durch die den Vollzug der Zeugung durch den Heiligen Geist. Und in diesem heiligen Gottessamen, den Gott da hineingezeugt hat, ist ein ganz neuer Arthur Muhl von Gott hineingelegt, nach Leib, Seele und Geist. Der alte aufgelöst. Und jetzt kommt die Torheit der Vorstellung, nicht kommt jetzt, wenn das Weizenkorn erstorben ist, nachher wieder ein Weizenkorn hervor, siebenmal schöner als das Weizenkorn, das ich gesät habe, sondern was kommt hervor? Eine ganz neue Gestalt. Eine ganz neue Gestalt, die erst als solche dann wachsend und fruchtbringend blüht, zur Blüte und zum Fruchtbringen und zur Vermehrung gebracht werden kann. Das möchten wir beachten, das was die Auferstehung des Leibes betrifft, also gar nicht so eine einfache, uns vollständig befriedigende Maßnahme Gottes vorliegt, sondern etwas ganz, ganz überragend Gewaltiges. Dann weiter denken wir an, wir sind noch beim Leib, nehmen wir eine Stelle zuerst 2. Korinther 5, wir wissen schon, was da steht. Unser Leib wird da als Hütte bezeichnet, 2. Korinther 5. Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, wir einen Bau aus Gott haben, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, ein äonisches in den Himmeln. Was heißt jetzt dieser Ausdruck? Ein Haus nicht mit Händen gemacht. Das heißt, ein Haus aus Gott, welches kein Bestandteil dieser gegenwärtigen Schöpfung ist. Ein Haus, welches auch nicht mit Händen Gottes gemacht ist. Denn die Leiblichkeit von Engeln, Geistleiblichkeit von Engeln und Leiblichkeit von Menschen sind alles ein Werk der Hände Gottes. Wir sind alle mit Händen gemacht. Christus ging ein in ein Heiligtum, welches nicht mit Händen gemacht ist. Das heißt, fährt der Schreiber weiter, ein Heiligtum, das nicht von dieser Schöpfung ist, die mit Händen Gottes geschaffen ist, sondern ein Heiligtum, das in der Unendlichkeit Gottes selbst wehst, vorhanden ist, in der Unendlichkeit Gottes. Das heißt, nicht mit Händen gemacht. Stellen wir uns vor, wenn diese Hütte abgebrochen wird, wenn diese Hütte zerstört wird, haben wir von Gott ein Haus in den Himmel, nicht aus Gott, bitte, aus Gott heraus, nicht mit Händen gemacht, das heißt gar nicht von dieser Schöpfung ist, sondern schon ein Bestandteil der neuen Schöpfung Gottes ist, nicht von dieser Schöpfung ist. Fährt er weiter? Denn in diesem Haus, Hütte, freilich seufzen wir und sehnen mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden. Entrückung. so wir anders, wenn wir auch bekleidet sind, nicht nackt erfunden werden. Denn wir freilich, die in der Hütte sind noch, seufzen beschwert, wiewohl wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, fähig gemacht hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. So sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, dass während einheimisch in dem Leibe, also wie wir jetzt alle noch, wir von dem Herrn ausheimisch sind. Also das heißt, beides geht nicht gleichzeitig. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber gutes Mutes und möchten lieber ausheimisch von dem Leibe und einheimisch beim Herrn sein. Ein gläubiger Mensch, den Leib abgelegt, ins Grab gelegt, hat ein Haus im Herrn. Deshalb beeifern wir uns auch, Achtung jetzt, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Ah. Ich kann ja nur wann ihm wohlgefällig sein, wenn noch etwas von mir da ist. Nicht? Wenn nichts mehr da wäre, dann wäre von Wohlgefallen auch nichts mehr die Rede. Nicht? So oder so leben und weben wir ihm, mit ihm im Geiste. Ja, bitte schön.
Darf ich noch kurz was unterstreichen zu dem Anfang von 2. Korinther 5? Paulus stellt in so feiner Weise gegenüber alter Leib, neuer Leib. Und in ähnlicher Weise haben wir es gerade gehört in 1. Korinther 15, da hat Paulus gesagt, du säst ja nicht das, was kommt, sondern das, was kommt, überragt das, was du säst, so wie eine volle Pflanze ein ja. kleines Korn überragt. Ja. Und diese Gegenüberstellung haben wir auch 2. Korinther 5 am Anfang. Und da habe ich mich immer gefreut über die beiden Begriffe, Hütte, wörtlich Zelt, und das andere heißt ein Bau von Gott. Wir können aber auch sagen, ein Prachtgebäude, denn da steht das griechische Wort Oikodomai, was auch gebraucht wird. Matthäus 24, wo die Jünger zum Herrn sagen, sieh mal den Tempel, was für ein Prachtgebäude. Also neuer Leib zu altem verhält sich wie Prachtgebäude, etwa eines gewaltigen
salomonischen
Tempels oder Domes, zu einem Zelt, wo jemand rasch aufschlägt und rasch abbrechen kann.
Dankeschön. Dann beachten wir jetzt sehr wichtig für den gläubigen Menschen, was mit seinem Geist ist und dann zusammen auch seine Seele betrifft. 2. Korinther 5, 6 bis 9. Das haben wir schon hier. Entschuldigt. Nein, es kommt. 1. Korinther 2. Entschuldigt, da haben wir gerade. 1. Korinther 2, 10 bis 11. 1. Korinther 2, 10. Ja, wir kennen die Worte voran, was kein Auge gesehen und so weiter, hat Gott uns geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles auf die Tiefen Gottes. Und jetzt kommt eine wichtige Feststellung. Denn wer von den Menschen weiß, jetzt geht es also ums Wissen von etwas, wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen. Also nicht die Seele oder so, sondern das Wissen liegt auf dem Gebiet des Geistes. Hier. Wollen wir als Gottes Offenbarung annehmen, aufnehmen. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, also auch der glimmende Docht, zu was ist denn der alles noch fähig? An Wissen und Wissenschaft und so weiter. Jetzt können wir uns vorstellen, wie der Geist Adams ungefähr, zu was der allem fähig war, wenn der glimmende Docht noch zu all dem fähig ist, was heute an Unglaublichem möglich ist, diesem glimmenden Docht. Und jetzt? Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Es ist die Frage. Ein gläubiger Mensch stirbt. Wir haben beachtet, der Leib zwar ist tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. So. Jetzt hat sein Geist, der um alles weiß, was in Gott ist, so, meinen Geist lebendig gemacht, nicht? Der Geist aber ist lebendig gemacht. Ja. Bezeugt, du bist mein Sohn. Aus Gott gezeugt und aus Gott geboren. Jetzt ist mein menschlicher Geist lebendig gemacht. Weiß der jetzt auch um etliches? Nein, der beginnt jetzt erst Dinge zu wissen und Dinge zu wissen, die mein Geist vorher unmöglich, um die mein Geist vorher unmöglich wissen konnte. Und der Geist Gottes, der ausgegossen ist in mein Herz, weiß der wirklich alles, was in Gott ist? Und erforscht er das alles? Bitte. Wenn jetzt schon der Geist des ungläubigen Menschen, also der glimmende durch, einfach um der Treue Gottes als Schöpfer willen zu Gott zurückkehrt, der Geist des ungläubigen Menschen, wie viel mehr wird der Geist des gläubigen Menschen, der jetzt lebendig gemacht ist, der jetzt weiß, was in mir ist und was in Gott ist, nicht, nicht mehr beschwert durch diese Hütte. Nicht? Wir freilich seufzen beschwert in dieser Hütte. Nicht? Dieses Bleigewicht des Fleisches ist weg. Jetzt ist unser Geist frei. Kehrt der Geist des Gläubigen zurück zu Gott? Ja, das sowieso, wenn der Ungläubige schon zurückkehrt. Kehrt aber der Geist des gläubigen Menschen in gleicher, toter, unbewusster Weise zurück zu Gott wie der Ungläubige? Ja, nicht. Da wissen wir. Und der Geist weiß um alle Dinge. So. Jetzt kommt die Seele vom Gläubigen dran. Wir kehren zurück zu Jesus. Seine Seele in den Scheol. Aber als Lösegeld, bitte. So dass als seine Seele, als Lösegeld in die Gewalt seines Feindes ausgehändigt war, ne, da war die Rechtslage geschaffen, dass alle bis jetzt im Scheol verhafteten Seelen von Menschen frei ausgehen können. Rechtslage von Gott geschaffen. Gibt's keine andere Deutung mehr. So, frei ausgehen können. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. So, da kommt dazu. Die Seele eines gläubigen Menschen nun, was ist mit der? Brauchen wir gar nicht lange zu studieren und uns Überlegungen zu machen, schlagen wir den Philipperbrief auf und staunen. Philipper 1 schon. Also die Funktion, die Stellung der Seele eines gläubigen Menschen. Das ist so schön. Von Vers 5 an. Als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat er uns mit dem Christus lebendig gemacht. Dem Geiste nach, das wissen wir. Lebendig gemacht. Mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen inmitten der Überhimmlischen in Christo Jesu. Auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese. In Christo Jesu. Und jetzt?
Das war jetzt Epheser.
Epheser. Oh, Entschuldigung, ja. Dieses Versetztsein wollte ich hier unterstreichen. Ja. Und noch weiter. Denn durch Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe, Geschenk ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu, zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Jetzt Philipper 1, Vers 25. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und mit und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Nachdem wir vorher gehört hatten, er wird, möchte am liebsten auch schon die Hütte abgelegt haben, um beim Herrn einheimisch zu sein. Aber jetzt wusste er, das Bleiben bei uns auf der Erde, bei den Heiligen von damals, war nötiger. Auf dass euer Rühmen in Christo Jesu meinethalben überströme durch meine Wiederkunft zu euch. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, auf das, sei es, dass ich komme und euch sehe, oder abwesend bin, ich von euch höre. Was? Dass ihr feststeht in einem Geiste, aber jetzt kommt ein in dem ihr. Also anders geht es nicht als in dem ihr. Dass ihr feststeht in einem Geiste, indem ihr mit einer Seele mitkämpft, mit dem Glauben des Evangeliums und in nichts euch erschrecken lasst von den Widersachern. Also, wie nur kann man in einem Geiste feststehen? Indem wir mit einer Seele mitkämpfen, im Glauben des Evangeliums. Ist also die Seele eines Gläubigen durch die Impulse des Heiligen Geistes, der ihm gegeben ist, ihrerseits auch schon neu belebt worden, fähig gemacht, mit dem Geiste zusammen erst das darstellen zu können, was der Geist allein unmöglich könnte. Da kann man als frommer Mann auf geistiger, kalter Höhe stehen und alles sachlich beurteilen in geistlicher Klarheit und Weisheit und so weiter. Und Schäflein der Herde Jesu Christi, können, was ihre Seele betrifft, in Depressionen zugrunde gehen. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, in eiskalter Höhe, im Geiste, wie wir meinen. Ja? Nein. Wie wirkt sich denn so etwas aus, wenn die Seele fähig gemacht ist, um allein die Kraft darzustellen, die den Geist befähigt, nicht? Einheitlich nun, nach dem Wohlgefallen Gottes, sein Amt ausüben zu können. Entschuldigt, wenn ich den Vergleich nehme, wenn Paulus schreibt, die Stellung zwischen Mann und Weib, der Mann ist nichts ohne sein Weib und das Weib ist nichts ohne den Mann. Der Geist ist nichts ohne die Seele und die Seele ist nichts ohne den Geist. Hat unser Gott einen Geist? Nicht nur hat er einen Geist, sondern er ist Geist und Leben. Hat er aber auch eine Seele? Lässt er die auch mitwirken mit seinem Geist? Am Glauben des Evangeliums. Hat er seine Seele ausgeschüttet als Lösegeld in den Tod? Als einzige mögliche Rechtshandlung, die eine verlorene Schöpfung zurückführen konnte in Gottes Herrlichkeit. Die Seele. Nicht der Geist als Lösegeld. Der Geist ist ein Pfand, die Seele ein Lösegeld und der Leib ein Schlachtopfer. So sind die Rechtsfunktionen dieser Zusammenhänge. Wir haben gefragt, wie geht das zu im Einzelnen, wenn die Seele da mitwirkt? prachtvolle Auslegung haben wir vor uns im ersten Brief an die Thessalonicher. Das wollen wir einmal lesen, was da steht. Und nicht die Elberfelder da übersetzen lassen. Nur 1. Thessalonicher 2. Vielleicht von Vers 5. Denn niemals sind wir mit einschmeichelnder Rede umgegangen, wie ihr wisset, noch mit einem Vorwande für Habsucht, Gottes Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, wiewohl wir als Christi Apostel euch zur Last sein konnten, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende oder säugende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Und zwar so, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unsere eigenen Seelen mitzuteilen. Ist Paulus etwa seelisch geworden bei der Gelegenheit? Ja, nicht. Nicht unser eigenes Leben mitzuteilen, sondern unsere eigenen Seelen mitzuteilen. Das wagte aber Paulus auch nur weshalb? Weil er im Bewusstsein vor Gott stand, auch meine Seele ist lebendig gemacht. Das sagt schon Jesus. Wer seine Seele behalten will, der wird sie verlieren. Wer sie aber verliert, der zeugt sie ins Leben, steht da in Griechen. Bitte, zeugt sie ins Leben. Nicht nur der Geist.
Lukas 17, Vers 33.
Dankeschön. In eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt, so dass wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unsere eigenen Psychei, Seelen mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr gedenkt, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen. Und so weiter. Tag und Nacht arbeitend an einer anderen Stelle und jeden Einzelnen mit Tränen ermahnend. Ist Paulus noch selig geworden? Nein. Da hat der Geist seine Seele so belebt, dass jetzt die Seele ihrerseits wieder ihre göttlichen Funktionen ausüben kann. Was ist denn mit dem seelischen Mensch? Das muss jetzt auch noch gesagt werden. Der Mensch, dessen Geist nur noch ein glimmender Docht ist, bei dem kann der Geist, der glimmende Docht, unmöglich mehr die Führung übernehmen. Ist das ja klar? Jetzt ist die nächsthöhere Instanz die Seele, die nicht dazu geschaffen ist, einfach zwangsweise in die Lage versetzt, Entscheidungen zu treffen, Funktionen auszuführen, die nur der Geist könnte. Also, wenn wir lesen, der natürliche Mensch vernimmt wie viel vom Geiste Gottes? Nichts. Aber was steht da? Eben der seelische Mensch, das ist der Mensch, der den Geist Gottes noch nicht hat. Bei dem kann nur die Seele disponieren, Entscheidungen treffen. Und das kann die Seele unmöglich, dass es Gott gefallen anerkennen könnte. Könnte nur der Geist. Aber bei uns, wo der Geist wieder da ist und alle Dinge weiß, was im Menschen ist und wir, was in Gott ist. Und jetzt die Seele auch die Impulse des lebendig machenden Geistes jetzt im Genuss davon steht, wird selber wieder befähigt, jetzt da mitzuarbeiten. Im Glauben des Evangeliums Gottes in einer so wunderbaren, feinen Weise. Und ich darf es doch daran denken, zum Abschluss zu kommen, und schlagen auf noch in, an diesem Punkt angekommen, oder wenn Paulus schreibt, ist im Kolosserbrief, glaube ich, wo er schreibt und übersetzt ist, alles, was immer ihr tut, tut von ganzem Herzen. Das heißt, tut aus der Seele, nicht? Geleitet durch den Geist wieder. Ja. Und jetzt, Jesaja 58, das gewaltige Kapitel zum Schrecken aller derer, die fasten, um vor Gott gnädiger gestimmt werden zu können, beurteilt werden zu können. Also, Jesaja 58, da sagt Gott, was in seinen Augen nach den Gedanken seines Herzens ein wirkliches, ihm wohlgefälliges Fasten sei. Können wir nachher dann lesen. Ich darf zwei Punkte doch schnell nennen. Gott stellt die Frage in Vers 6. Das ist dann das Positive, oder Vers 5. Ist dergleichen ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an welchem der Mensch seine Seele kasteit, seinen Kopf zu beugen wie ein Schilf und Sacktuch und Asche unter sich zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem Jehova wohlgefälligen Tag? Das ist bei vielen noch der Fall. Jetzt, ist nicht dies ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass man löse die Schlingen der Bosheit? Bitte, aber nicht bei allen anderen, sondern bei wem? Bei mir. Damit es allen anderen um mich wohler wird. Dass man löse die Schlingen der Bosheit. Zweitens, dass man losmache die Knoten des Joches, das wir auf andere gelegt haben. Wenn wir nur ein bisschen in führender Stellung sind, dann ist nicht nur Gefahr, sondern dann geschieht es immer wieder, fast selbstverständlich leider, dass wir auf die uns von uns abhängigen Menschen Jochknoten legen. Wenn du lösest die Schlingen der Bosheit, losmachst die Knoten des Joches und gewalttätig Behandelte als Freie entlassest, und dass ihr jedes Joch zersprengen. So, also. Wer es noch nicht weiß, Vater von 6 Kindern, 7 Kindern, Großvater von 25 Enkeln, Urgroßvater von 4 Urenkeln. So, ja. Also, wenn ich jetzt da der Patriarch wäre und sage, also Kerle, so geht's nicht. Da wird so gemacht, nicht anders verstanden. Nicht? Ja. Ah, das ging ja auch. Nicht? Ah. Ah. Bitte. Ich darf nur sagen, dieses Rezept hier, guter alter Wein, sehr milde, nicht? Wenn wir den beachten, können wir staunen, wie unsere Enkel und Kinder und Urenkel, die wir als Freie entlassen haben, sich wie einstellen, an uns hängen. Je mehr wir sie als Freie entlassen haben, kommen die zu uns. Und wenn wir zusammenkommen dürfen, mal die ganze Siebschaft, dann sind es zwischen 40 und 45 Seelen. Ja. Und dann darf ich sagen, das sind nur ein Herz und eine Seele. Ist das etwas noch heute? Ja, das ist noch etwas. Also, und das ist das Schönste. Damit schließe ich ab. Dann geht es weiter. Dann, Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Plötzlich. Und deine Heilung wird eilen sprossen. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Kannst dann fehlen. Ja, meine Gerechtigkeit zieht vor mir her. Stellt euch mal sowas vor. Ne? Haben wir eben gelesen. Ne? Was sagst du dazu? Zu dem Heuchler davon?
Kann
was?
Nur staunen.
Ja, der kann nur staunen. Ja, meine Gerechtigkeit zieht vor mir her. Ja, ihr habt doch verstanden. Meine Gerechtigkeit ist da der Herr Jesus, nicht wahr? Stimmt's dann? Ja. Und die Nachhut ist seine Herrlichkeit. Ja. Da kann man marschieren. Ja. Auch im Tale des Todesschattens kann man marschieren, dann geht's weiter. Dann wirst du rufen und Jehova wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien. Aha. Also Notlagen werden uns dann nicht erspart da unterwegs. Aber wie geht's weiter? Und er wird sagen, hier bin ich. Genau umgekehrt. Der Engel Jehovas rief dem Abraham, Abraham, Abraham. Abraham, hier bin ich. Und hier schreie ich, Herr, Herr, hilf. Und er sagt, hier bin ich. Was willst du, bitte schön. Das ist wunderbar. Also, hier bin ich. Wenn du das Joch, das Finger ausstrecken und unheilvolle Reden aus deiner Mitte hinweg tust, und jetzt kommt, und deine Seele nicht speise, die Elberfelder haben es wieder richtig unten am Fuß hingesetzt, und deine Seele dem Hungrigen darreißt, und die niedergedrückte Seele sättigst. Aber wenn unsere Psychiater sowas wüssten, dass sowas gibt, sowas möglich ist, und die niedergedrückte Seele sättigst, wodurch? Indem du ihr deine eigene Seele wie Paulus nebst dem Evangelium Gottes darreißt. Ja. Ja. Durch die Impulse des Heiligen Geistes. Was ist dann? So wird dein Licht aufgehen in der Finsternis deines Lebens. Wird die Finsternis Licht. Und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Höhe der Vollendung. Und beständig wird Jehova dich leiten. Das möchten wir alle schon längst erleben. Und er wird deine Seele sättigen in Zeiten der Dürre. Und deine Gebeine rüstig machen. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Gewässer nicht trügen. Ist das guter alter Wein? Sehr fein, milde, köstlich, wunderbar. Dann sage ich Halleluja. Amen.
Weiteres Band leer.